Und schon wieder ist es Freitag. Mein Name ist Flo.
Und meiner ist Philipp.
Und wir haben heute ein bisschen was vorbereitet. Ich habe zumindest was vorbereitet. Philipp, glaube ich nicht, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich habe, glaube ich, nichts vorbereitet. Obwohl du mich mehrfach darauf hingewiesen hast, dass ich doch etwas vorbereiten soll, habe ich es einfach nicht geschafft.
Dabei hatte ich ja eine gute Idee eigentlich, ne?
Das stimmt, deine Idee ist wirklich gut.
Wir können ja mal gucken, ob das heute was wird. Ansonsten, ja, das ist auch ein weites Thema, was ich erstrecken kann über viele.
Ja, ich glaube, die eine oder andere Sache kann ich auch aus meinem Langzeitgedächtnis extrahieren.
Cool. Aber was ist denn bei dir los? Warum hast du keine Zeit momentan? Erzähl mal.
Oh, ja, ich arbeite. Ne? Du als Student kennst das natürlich nicht, dass man jeden Tag ins Büro geht und da arbeiten muss.
Richtig, das kenne ich nicht.
Irgendwie sind wir gerade in so einer Phase, wo wir echt viel zu tun haben und dann häufen sich die Projekte da und wie das immer so ist mit Projekten, wird das eine überzogen und das andere muss natürlich noch schneller anfangen als geplant und dann muss man sehr viel arbeiten und dazu kommt ja immer noch mein Projekt mit dem Studienkredit, das jetzt zum Glück endlich bald abgeschlossen wird nach dem Projekt, was ich aktuell dafür bearbeite, aber das muss ich dann halt auch immer noch abends machen. Und am Wochenende und deswegen bin ich gerade etwas überarbeitet.
Okay.
Und aber es ist ein Licht am Ende des Tunnels sichtbar. Und am 1.10. werde ich den Studienkredit abgezahlt haben.
Hervorragend.
Und dann habe ich zumindest dieses Ziel erreicht.
Dann ruft die Freiheit, zumindest die finanzielle.
Ja, naja, ich habe dann, glaube ich, irgendwie 90 Euro ist die Rate gerade, die ich im Monat bezahle. Die muss ich dann erstmal nicht mehr monatlich bezahlen. Das ist doch ganz schön.
Ja. Und, finanzielle ja. Unabhängigkeit.
Es fühlt sich einfach gut an,
ja.
So Schulden abzubezahlen.
Ja, ich habe meinen BAföG-Rückzahlen jetzt erstmal um ein Jahr verschoben. Also ich habe denen geschickt, wie viel Geld ich habe und sie haben gesagt, das ist nicht genug. Du musst erst nächstes Jahr anfangen zu zahlen.
Hast du dann nächstes Jahr auch noch die Chance zu sparen, Geld zu sparen, wenn du alles auf einmal überweist?
Nein, ja. Ich glaube, von den 10.000 Euro, die ich zurückzahlen muss, würde ich, glaube ich, könnte ich 50 Euro sparen, wenn ich das alles auf einmal zahle.
Hä, warum so wenig? Aber ich konnte 18% sparen.
Ja, aber 18% irgendwie auf den Anteil, der einem insgesamt ausgezahlt wurde. Und erst danach wird ja diese Deckelung auf 10.000 Euro greift erst danach. Weißt du, was ich meine?
Das ist ja bescheuert.
Ja, also du, ja. Deswegen.
Dann bist du ja voll scheiße dran, wenn du so viel Geld bekommen hast. Also ich bin ja ganz klar unter 10.000 gewesen und deswegen habe ich halt statt irgendwie 4,8 nur 3,8 oder so bezahlt.
Nee, das sieht bei mir anders aus.
Eieiei.
Ich werde einige Jährchen zurückzahlen, aber noch nicht dieses Jahr. Soweit habe ich es erreicht, zumindest.
Ja, das ist schön.
Hast du denn an den Wochenenden wenigstens was Schönes gemacht oder hast du dauernd für Geldprojekte programmiert?
Ja, jetzt das letzte Wochenende habe ich tatsächlich recht viel gearbeitet, soweit wie ich konnte. Und da musste ich halt so ein paar Fragen an die Kunden stellen und damit ich weitermachen kann. Und da warte ich bis heute jetzt auf die Antwort. Aber das davor war arbeitsfrei. Da waren wir in Dänemark. Und das war echt schön. Da konnte ich nämlich zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich, wirklich die Milchstraße richtig gut erkennen.
Ach, das
war so richtig sternfreier Himmel, wolkenfreier Himmel, sternklarer Himmel. Und man hat so viel gesehen und halt so richtig die Milchstraße, wie man es von Fotos kennt.
Geil.
Und es war halt leider irgendwie der erste Urlaub seit Wochen, Monaten, wo ich das Stativ nicht dabei hatte, weil ich dachte, ja, wer muss schon das Stativ die ganze Zeit mitschleppen? Sternfotos klappen eh nie. Ja, und dann hatte ich das einmal nicht dabei und dann hätte es ein perfektes Motiv abgegeben.
Aber geht doch auch so. Also ich habe so ein Milchstraßenfoto mal gemacht, ich habe die Kamera einfach auf den Boden gelegt.
Ja, aber dann ist die Perspektive immer so schlecht. Also Milchstraßenfotos werden ja erst so richtig interessant, wenn man irgendwas Cooles auch im Vordergrund hat. So.
Na gut, okay.
Und da muss man schon irgendwie mehr Einstellungsmöglichkeiten haben, als das Ding auf den Boden zu legen.
Ja. Ja, nee, ich suche jetzt nichts. Ich suche das für die Shownotes raus.
Aber wie war denn dein Wochenende?
Milchstraße. Ich muss hier ganz ungewohnt SZ zu tippen, weil ich jetzt öfter zu Hause an meinem Rechner Witze an meiner Killermaschine, auf der Ubuntu sehr schnell
und
läuft.
Ubuntu unterstützt immer noch kein SZ.
Naja, ich habe eine US-Tastatur dran und so wie ich das momentan benutze, benutze ich das mit, also das war irgendwie recommended, also das war der empfohlene Weg für Ubuntu, mit so einem Compose-Key zu arbeiten. Das heißt, ich habe jetzt die rechte Alt-Taste als Compose-Key festgelegt und dann drücke ich hintereinander die quasi die Zeichen, die ich kombinieren möchte. Und für ein Ä zum Beispiel würde man A und
Doppelpunkt für...
Ja, und Doppelpunkt oder Anführungszeichen oben.
Ach, tatsächlich.
Glaube ich, Anführungszeichen oben machen. Und dann kommt daraus ein Ä. Und SZ zum Beispiel ist zweimal S hintereinander. Und da gibt es noch so ein paar andere Special-Sachen. Ich glaube, wenn man O und R macht, dann kommt so dieses All Rights Reserved Sonderzeichen. Also es gibt so ein paar Unicode-Sachen, die kann sich auch eigene da eintragen, aber die vordefiniert sind. Wenn man FU macht, dann kommt so ein Mittelfinger Unicode-Zeichen. Naja, deswegen ist es jetzt hier sehr ungewohnt, plötzlich wieder ein SZ auf der Taste zu
sagen. Ja, ist ja verrückt. Also 2016 auf jeden Fall das Jahr des Linux-Desktops, in dem man völlig problemlos SZ tippen kann.
Ja, ist gar kein Problem. Und mein Wochenende war, also das, wo du in Dänemark warst, da weiß ich gar nicht mehr, was ich gemacht habe, weil das ist ja schon so lange her. Aber jetzt das Vergangene, das war super schön. Das war ein richtiges Freundeswochenende. Also wir haben uns nicht gesehen, no offense. Pablo hatte irgendwie einen Mietwagen für mehr Tage, als er ihn brauchte. Und dann sind wir am Samstag spontan, Pablo, Nina und ich, mit dem Auto losgefahren, gen Nordosten. Wir hatten uns überlegt, vielleicht ans Meer zu fahren, aber dann sah das Wetter doch nicht so danach aus, dass wir Lust auf Meer hatten. Und dann sind wir in die Lauenburger Seenlandschaft gefahren. Das ist so, ja, gar nicht mal so weit weg, eine Stunde von Hamburg vielleicht, Ratzeburg. Und da sind dann sehr schöne Seen und sehr schöne Wälder. Und dann sind wir da spazieren gewesen, wie so Rentner. Ein richtiger Rentnerausflug. Und dann war da auch noch so ein Stadtfest vom DRK und der Kreissparkasse organisiert. Und dann gab es auch so Torwandschießen und so Kinderchor, der aufgetreten ist. Und die Jungs vom DLRG haben irgendwie Bratwurst verkauft und so. Das war, also das Fest war echt schlimm, aber ist irgendwie trotzdem kurios. Und dann waren wir noch in dem Ratzeburger See, der super klar war. Waren wir noch eine Runde schwimmen, spontan. Das war auch schön.
Ganz spontan die Badehose dabei gehabt.
Ja gut, die hatten wir, naja, also dann war es doch nicht so spontan, ne? Ja, wir hatten die dabei zur Sicherheit, falls wir doch noch ans Meer wollen oder so, aber dann war dieser See viel schöner. Und am nächsten Tag waren wir im Kletterwald hier in Hamburg, weil wir das Nina geschenkt hatten vor langer Zeit, als sie mal Geburtstag hatte. Und dann waren wir hier in Hamburg im Kletterwald und ich habe ein bisschen an meiner Höhenangst gearbeitet und habe mit vollem Stolz den höchsten Parcours dort tatsächlich gemeistert. Ja, und das war, hat echt Spaß gemacht.
Nicht schlecht.
Auch wenn mir da dann ein bisschen die Pumpe ging.
Und das ist so ein richtiges Ding mit so, wo man sich so einhakt und dann nur so Brücken geht oder
ja, genau. Genau.
Kabeln abseilt, hin und her fährt.
Genau, du, ja, eigentlich.
Oder sind auch so Sachen wie in der Boulder hatte quasi, wo du an solchen Dingern hochklettern musst.
Nein, also das ist von Baum zu Baum immer so, je nach Strecke ist es halt zwischen 2 und irgendwie 11 Metern hoch oder so. Und dann hast du immer so zwischen, an den Bäumen sind so Plattformen und zwischen den Bäumen sind dann immer so, ja, Elemente, Hindernisse, was weiß ich. Dann ist es mal halt einfach eine so eine Planke, wo du rüber balancieren musst oder ja, halt so frei schwingende Dinge, wo du von einem auf das nächste irgendwie springen musst. Und ja, du bist natürlich immer angeseilt dabei.
Okay, also nee, also alle kann man alles schaffen, ohne sehr große körperliche Stärke mitbringen zu müssen.
Ja, ja. Also manche waren schon ein bisschen tricky, aber nichts, wo man wirklich viel Muskelkraft brauchte. Also das war ein bisschen herausfordernd, das waren so Pfähle, die quasi senkrecht hingen und die hatten ganz unten nur so zwei kleine Vorsprünge, wo du mit den Beinen raufsteigen konntest und dann musstest du und dann waren diese Pfähle hingen quasi in einem Abstand von vielleicht ja, nicht einem Meter, etwas weniger als einen Meter voneinander und dann waren das vielleicht so fünf nebeneinander. Musstest du quasi auf das erste irgendwie raufsteigen und hast dich da so festgeklammert, dann müsstest du irgendwie an den nächsten kommen. Und manche, die haben das halt mit ein bisschen Hin- und Herschwingen gemacht und andere halt einfach mit einem größeren Schritt und andere haben sich dann da wirklich einfach mit reiner Armmuskelkraft irgendwie von dem einen zum nächsten gezogen. Und ich glaube, dass, ja, entweder machst du Technik oder Muskeln, aber es war nichts, glaube ich, wo man wirklich viel Kraft braucht oder so. Also es ist kein Vergleich zu Bouldern an sich.
Okay, das finde ich gut. Da hätte ich, glaube ich, auch mal Lust drauf.
Ja, kann man empfehlen.
Ja, ich fragte mich schon, wie ihr nach Ratzeburg gekommen seid, als ich das auf Snapchat gesehen habe, weil ich wusste nicht von der Existenz dieses Ortes. Also doch, ich glaube, ich habe schon mal gehört. Aber warum fährt man nach Ratzeburg, hatte ich mich gefragt. Aber anscheinend seid ihr einfach random in irgendeine Richtung gefahren.
Jein, also ich habe, glaube ich, morgens, kurz bevor wir losgefahren sind, gegoogelt,
Wo kann man hinfahren am Samstag?
genau, irgendwie eine schöne Landschaft nähe Hamburg oder irgendwie so ähnlich. Und dann kam halt diese Lauenburger Seenlandschaft und dazu gehört halt Ratzeburg. Ich kann die Internetseite gerne verlinken.
Von Ratzeburg?
Von der Lauenburger Seenlandschaft. .de ist im Zweifelsfall einfach die Adresse.
Okay, vielleicht fahre ich da auch mal hin. Ja, also selbst wenn ihr gefragt hättet, hätte ich wahrscheinlich absagen müssen am Samstag, weil ich da echt noch sehr viel zu tun hatte.
Da war ein passiver Vorwurf gerade drin, dass wir nicht gefragt haben.
Ja, das ist Interpretationssache, ne?
Tja.
Aber was du auch geschafft hast, ist zu bloggen, Flo. Ach nee, wir wollen erstmal noch ein Follow-up einbauen. Du hast nämlich noch etwas zum Anforderungstaster zu sagen.
Ja, nachdem ich letztes Mal erzählt habe, wie dieser kapazitive Anforderungstaster funktioniert, habe ich mir gedacht, dass der funktioniert ja ohne Berührung. Also muss er ja, weil das ja rein durch die Nähe des Fingers an dieses elektrische Feld funktioniert. Und dann wollte ich einfach mal ausprobieren, ob das stimmt. Und habe, also wenn man ganz vorsichtig seinen Finger an diesen Ampeltaster ranführt, dann springt er auch an, ohne dass man das Ding berührt, ist mir dann aufgefallen. Das habe ich mal ausprobiert. Und dann habe ich das bei dem nächsten, wollte ich es nochmal ausprobieren. Und ich kam immer näher dran und näher dran und näher dran und näher dran und es ging nicht. Und dann dachte ich, ja gut, jetzt berührst du doch. Und es ging auch nicht und das Ding war einfach kaputt.
Ja, das hat wahrscheinlich für Passanten ein lustiges Bild abgegeben.
Ja.
Ich habe ja in letzter Zeit auch sehr viel Kontakt mit Anforderungstastern, weil ich ja jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre und zurück und da mehrfach auf diese Taster drücke, weil mir aufgefallen ist, dass ich kann mich so stark beeilen, wie ich will auf dem Weg, aber es ist unmöglich, es ist schneller als irgendwie so, ich habe es noch nicht gemessen, aber es ist, glaube ich, unmöglich ist, schneller als 18 Minuten zu schaffen, weil halt die Ampelschaltungen so sind, wie sie halt sind. Und ich muss über irgendwie sehr viele Ampeln und selbst wenn ich mich halt auf einer Teilstrecke sehr beeile,
Bist du wieder ausgebremst?
werde ich am Ende immer wieder ausgebremst, weil halt die Ampelschaltungen so schalten, wie sie schalten. Also es ist eine Farce. Ich kann mich so anstrengen, wie ich will und ich schaffe es einfach nicht, weil immer ist irgendeine Ampel zwischendurch rot und dann bin ich natürlich wieder auf dem gleichen Level, wie wenn ich mich nicht angestrengt hätte. Ich glaube, ich müsste wahrscheinlich so mit dreifacher Geschwindigkeit fahren, um da irgendwas herausholen zu können.
Das ist doch mal eine Herausforderung.
Das wäre aber, glaube ich, sehr anstrengend. Also.
Und wenn du eine alternative Strecke fährst, die zwar länger ist, dafür aber besser geschaltet ist?
Das müsste ich mal ausprobieren. Also ich fahre morgens schon immer nicht über die Kennedy-Brücke, sondern quasi unten an der Alster lang. Und da ist halt so eine echt dumme Ampel. Ich weiß nicht, ob du die Kreuzung da kennst. Quasi von nordwestlich der Binnenalster, da wo dieses Finnlandhaus ist. Das, was gerade da im Gerüst eingerüstet ist.
Das kenne ich nicht,
Sagt
aber
dir
ich
nichts.
kann mir die Kreuzung vorstellen,
Auf
ja.
jeden Fall muss man da erst über so einen kleinen Übergang und dann über zwei große Übergänge. Und immer wenn ich ankomme, ist der kleine Übergang auf Rot und die großen Übergänge noch auf Grün. Und aber da kommt so viel Verkehr, dass ich ja nicht über Rot fahren kann. Und dann wird halt mein Übergang grün und dann fahre ich rüber und dann sind die rot. Und dann dauert es halt eine ganze Ampelphase, bis die wieder grün werden. Jeden Morgen so 3, 4 Minuten gehen da drauf. Das ist echt hart.
Das ist echt hart.
Und ich habe muss mal überlegen, dass ich morgens auch oben über die Kennedy-Brücke fahre. Vielleicht ist da die Ampelschaltung besser. Aber wie das so ist, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ich ist jetzt zur Gewohnheit, da unten lang zu fahren.
Hast du dich
und
also echt schon so ans Fahrradfahren gewöhnt?
Tatsächlich bin ich heute, muss ich zum Zahnarzt und danach nochmal zur Elbblütler ins Büro und da bin ich große Teile der Strecke mit der Bahn gefahren und habe ich da schon sehr unflexibel gefühlt und verlangsamt.
Okay, und jetzt, wo das, man kann es ja mal aussprechen, der Winter kommt. Wie sieht da dein Plan für die nächsten Monate aus?
Also naja, der Vorteil an Hamburg ist ja, dass der Winter meistens relativ schneefrei ist.
Ja,
das heißt, zumindest bis Januar ist wahrscheinlich hier kaum Schnee. Und im Winter habe ich eigentlich nur Angst vom Schnee und Eisklette und um mich da irgendwie hinzupacken. Und ja, werde ich mal sehen. Also dann zur Not muss ich halt wieder in die U-Bahn. Aber es ist halt echt blöd, weil ich dann irgendwie, ich muss ja zur Sternstraße und das ist ja U3 und U3 möchte ich ja eigentlich nicht fahren.
Wieso nicht?
Weil die so weit weg ist von hier.
Ach Gott.
Also werde ich wahrscheinlich zum Schlumpf fahren und dann von da in die U3 rückwärts. Aber wie gesagt, ich versuche so lange wie möglich Fahrrad zu fahren. Aber heute ist mir die Kette runtergerutscht. Aber das habe ich auch reparieren können.
Ja, spannend, nur, ne? Momentan nur Hassel in deinem Leben.
Nur Hassel in meinem Leben. Es ist, also Fahrrad ist halt toll, solange es fährt, ne? Genauso wie ein Auto. Aber dann, ich bin so angefahren und dann ist die Kette runtergehüpft und ich musste schnell zum Zahnarzt und hatte keinen Plan, wie ich das jetzt fixe, weil bei so einem normalen Fahrrad mit einer richtigen Gangschaltung kann man ja hinten diesen Federdings einfach zurückklappen, die Kette wieder drauflegen und fertig. Und bei dieser Nabenschaltung ist es halt schwieriger, weil die Kette erstmal vom Grundzustand her gespannter ist.
Ja.
Aber es geht auch, indem man sie so halb auflegt und dann dreht.
Ja.
Aber das habe ich da in dem Stress auf dem Weg zum Zahnarzt erstmal nicht hinbekommen. Aber dann nach dem Zahnarzt konnte ich mir die Zeit nehmen und das ordentlich lösen.
Okay.
Aber ja. Aber da hätte ich mir noch mal ein altes Fahrrad gewünscht mit vernünftiger Gangschaltung. Da fällt dann zwar die Kette alle 200 Meter raus, weil die Gangschaltung so scheiße anfällig ist, aber dafür kriegt man sie auch sehr leicht wieder rein.
Tja. Nee, ich bin auch neulich noch ein paar Mal Fahrrad gefahren.
Aber du hast doch sogar zwei Fahrräder.
Ich habe sogar zwei Fahrräder, aber das eine hat diese Saison gar nicht den Keller verlassen.
Ach so.
Ja, das, was ich mir letztes Jahr gekauft habe, also auf dem Flohmarkt auch gekauft habe. Aber auf dem Flohmarkt findet man ja tatsächlich ziemlich gute Sachen immer. Ich
war schon ewig nicht mehr auf dem Flohmarkt.
Das sollst du mal machen. Also das war neulich war das vielleicht das Wochenende, wo du in Dänemark warst? Ja, ich glaube.
Kann durchaus sein. Da war auch dieses Winterhude-Dingsbums-Fest,
genau,
oder?
Genau, da war so ein Stadtteil-Fest.
Wo Nina das Flugzeug gekauft hat.
Richtig, wo Max und ich uns mit Nina verabredet hatten. Max und ich kamen nämlich gerade, genau, wir kamen vom Schwimmen aus dem Stadtparksee. Oh, ich bin diesen Sommer so viel in Naturgewässern geschwommen und es tat richtig gut, muss man sagen. Vor ein paar Jahren hätte ich da gar keine Lust drauf gehabt. Immer schön Chlor, aber jetzt muss ich sagen, Naturwasser, super. In der Elbe war ich ja auch kurz, war auch schön. Du guckst angewidert, aber es war echt erfrischend. Und ich habe null Ausschlag bekommen.
Ja, gut.
Auf jeden Fall sind Max und ich dann vom Stadtpark Richtung Winterhude gefahren und erwarteten dort eigentlich Nina und sie stand aber schon dort und begrüßte uns mit einem Luftballon, ein Flugzeugluftballon, natürlich. Und dann sind wir ja etwas rübergegangen, haben einen sehr leckeren Burger bei Edelsatt gegessen. Und dann war gleichzeitig mit diesem Stadtfest, was ja die Hoffnung war, so ein bisschen, dass da so hippe Food Trucks irgendwie stehen und man sich da so ein geiles Pult irgendwas.
Ach, Edelsatt ist gar kein Food Truck.
Nee, Edelsatt ist eine feste Filiale dort am
Mühlenstieg.
Ja, also ich fand's, ich habe es sehr genossen und die hatten sehr gute Süßkartoffelpommes, ja, wo ich ja dahin schmachte, wenn es die gibt. Und dort war auch ein Flohmarkt und da bin ich dann rüber geschlendert und habe eine Broschüre gesehen, knapp 50 Jahre alt, leicht vergilbt, aber wunderschön, über Apollo 11, über die Mondlandung. Und es sollte 4 € kosten und ich war hin und her gerissen, weil im Endeffekt liegt es dann ja vielleicht doch nur zu Hause rum, aber Nina meinte dann, ja, mach mal. Und dann habe ich gemacht und ich habe mich sehr gefreut, weil ich dann am nächsten Tag, am Sonntag, mir schön Kaffee gemacht und dann habe ich morgens quasi, wie man so eine Zeitung lesend sich das vorstellt, also habe ich das große Ding, das ist ja recht großformatig, auch aufgeschlagen und dann da morgens drin geschmökert am Sonntag. Und das war echt schön, weil ich dachte, hat mich eigentlich nur so drauf gefreut, nochmal so ein bisschen die Geschichte zu lesen, aber habe dann schon bei dem Einleitungstext festgestellt, dass das natürlich aus der damaligen Perspektive ja einfach so irgendwie festhält, wie damals die Mondlandung aufgefasst wurde. Also wie die Menschen das empfunden haben vielleicht. Also es war so eine Sonderbeilage irgendwie, die dem Hamburger Abendblatt anscheinend beilag. Also sieht so aus, ist auf jeden Fall vom Hamburger Abendblatt. Und ist aber doch recht aufwendig irgendwie gestaltet und auch echt hübsch gemacht, finde ich. Und ja, da habe ich ein bisschen drin geschmökert und dann bin ich jetzt in den letzten Tagen auch wieder ein bisschen auf diesen ganzen Space-Trip gekommen. Habe auch heute wieder mein Podcast-T-Shirt an, mit Space-Motiv natürlich. Du hast auch dein Podcast-T-Shirt an.
Ich habe auch mein Podcast-T-Shirt, mein gutes altes Konferenz-28-T-Shirt. Ich war kurz davor, letztens neue zu bestellen, also ein neues Konferenz-28-T-Shirt einfach, aber ich habe es noch nicht gemacht.
Das da hat auch einen Charme, weil es einfach schon sehr,
das ist sehr
abgerockt ist.
Sehr schmutzig. Es hat diesen Flockdruck oder so von Spreadshirt und irgendwie ist ja sehr anfällig für so Fusseln und viel Waschen tut ihm nicht gut.
Sieht aber gut aus, finde ich, so ein bisschen grungy.
Na gut, vielleicht kann ich es ja nochmal upgraden. Ist gerade in meinem Gammelklamottenfach. Seit einigen Monaten schon.
Ah. So werde ich hier empfangen, ja?
Ja.
Ich ziehe mir extra meine Podcast-Kleidung an.
Meine ich habe immer noch eine richtige Hose an.
Ich habe auch noch richtige Hose an.
Ja, aber ich hatte hier, glaube ich, auch schon öfter eine Jogginghose an, während wir aufgenommen haben.
Was die Leute alle nicht sehen, ne?
Ja. Erstmal ist mir gerade aufgefallen, ganz schön verrückt, so ein aufwendig produziertes Ding als Beilage vom Hamburger Abendblatt. Ich meine, ich kenne jetzt das Hamburger Abendblatt nicht so genau, aber ich frage mich, was für ein Ereignis der letzten 10 Jahre oder so im Hamburger Abendblatt ein ähnliches Ding bekommen würde.
Schlag's mal auf.
Innen ist natürlich die Papierqualität nicht mehr so gut wie auf der Außenseite, aber ich meine, das ist ja hier durchlayoutet und mit riesigen teuren Fotos von der NASA wahrscheinlich. Obwohl, ja, die sind, NASA war früher, ist ja schon immer public quasi. Und
weiß nicht, wie die das damals gehandhabt haben, aber die ganzen Fotos gibt es ja jetzt auch. Die Originalscans haben die ja letztes Jahr auf Flickr veröffentlicht.
Ja. Das ist auch, aber ich meine, also die NASA war ja schon immer public Dings, glaube ich, oder?
Ja, aber ich weiß nicht, wie diese, ja genau, aber wie dann diese Selbstverpflichtung zu, ich meine, Creative Commons gab es ja damals noch nicht.
Ja. Naja, auf jeden Fall war die Erstellung dieses Pamphletes wahrscheinlich relativ teuer und aufwendig. Und das Hamburger Abendblatt ist ja jetzt in meiner Einschätzung nicht jetzt die große seriöse Zeitung, oder?
Ach, ich weiß nicht, wer das heutzutage ist. Aber hier die letzten, auf der letzten Seite in einem Rückband, da haben die so, die hat sich das Hamburger Abendblatt nochmal verewigt mit diesem kleinen, ich weiß nicht, wie man es mit diesem Grundsatz vielleicht. Versiert und fundiert berichtet das Hamburger Abendblatt über alle wichtigen Ereignisse unserer Zeit. Und jetzt ein bisschen dick aufgetragen. Das weltbewegende, weltgeschichtliche Geschehen wird von den erfahrenen Mitarbeitern dieser großen Tageszeitung ebenso sachkundig beobachtet und kritisch gewertet wie alles, was die Menschen in Hamburg, in seinen Stadtteilen, in seiner Umgebung bewegt und erregt. Hamburger Abendblatt, Deutschlands größte Abendzeitung.
Ja, also vielleicht war das früher der Journalismus einfach ein anderer.
Ja, das habe ich mich auch an vielen Stellen gefragt. Also erstmal, ich habe ja, genau, darüber habe ich ja tatsächlich geblockt, mal ausnahmsweise mal wieder, weil mir ein paar Sachen da drin aufgefallen sind, sowohl in den, ja eigentlich in den Texten, aber das wollte ich einfach mal irgendwie festhalten. Und einmal, wie der Journalismus überhaupt war, also das, was mir sowieso aufgefallen ist, Werner von Braun wurde hier mehrmals erwähnt, der ja damals, also der maßgeblich das Raketenprogramm, ich glaube sogar geleitet hat eine Zeit lang bei der NASA, also die Saturn-Raketen gehen ja hauptsächlich auf ihn zurück, aber er hat ja natürlich seine ganze Nazi-Vergangenheit, die hier drin zumindest halt nicht erwähnt wurde. Und sein Name ist aber bestimmt dreimal gefallen in verschiedenen Texten dort. Und ich weiß, da habe ich mich halt gefragt, ob die sich halt bewusst entschieden haben, nee, hier geht es jetzt um die Mondlandung und das ist nur so eine Randnotiz. Oder ob die, ob einfach, ich meine, das war halt Ende der 60er, ob da wurde mit dem Thema Nazi-Vergangenheit natürlich noch ganz anders umgegangen. Aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Das hätte, wenn das Gleiche jetzt nochmal rauskommen würde, dann würde das auf jeden Fall, würde es so einen kleinen Infokasten geben. Werner von Braun, das umstrittene Genie oder irgendwie sowas.
Ja.
Ich habe seinen Wikipedia-Eintrag heute nochmal kurz überflogen und es gibt auch einige Werner von Braun Straßen und Werner von Braun Schulen in Deutschland, die aber in den letzten Jahren eigentlich so ja alle nach und nach umbenannt werden, weil er halt echt nur umstrittene Person auch ist, ne, mit der ganzen Zwangsarbeit auch, um überhaupt die Raketen zu bauen, die V1 und V2 damals. Ja, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, also einfach in dem journalistischen, das von mehreren Seiten vielleicht beleuchten. Das Gleiche auch, dass das doch sehr pro-amerikanisch ist. Also es gibt da so eine, da gibt es tatsächlich eine Infobox zu USA versus Sowjetunion mit dem Titel USA führt. Und sie haben echt sehr schön, also die Mondlandung war ja wirklich das Ereignis, wo
das erregendste Abenteuer des Jahrtausends.
Ja, richtig, haben die schon damals so definiert. Aber die Mondlandung war ja, ja, kann man vielleicht schon so sagen, der Höhepunkt dieses Race for Space. Aber das wurde ja alles gestartet mit dem, mit Sputnik von den Sowjets und haben ja die USA versucht, irgendwie aufzuholen. Aber trotzdem sind eigentlich alle Sachen, die dann zuerst gemacht wurden, wurden jetzt von den Sowjets zuerst gemacht. Also dann der erste Mensch im All, der erste Mensch, der im All quasi das Raumschiff verlassen hat und so weiter. Das waren ja alles, die waren zumindest da fast immer zuerst. Und in dieser Box, ich muss mal gucken, ob ich sie jetzt finde, da wurden diese Sachen nochmal gegenübergestellt. Die haben aber hier so Statistiken, also so Metriken sich ausgesucht, wo die USA dann halt führen. Und zwar, ja, ich, mein Gott, es ist doch so viel.
So viel, wow, eine
guck mal, wie schön,
bedruckte,
ne?
Doppelseite.
Ja, ich denke auch echt, dass ich mir das mal...
Mit gestagten Fotos von der Mondlandung.
werde ich mir wahrscheinlich alles einrahmen. Zeiten.
Biografie des Mondes.
So, USA führt. Also die Kategorien, die sie haben, sind zum Beispiel bemannte Raumflugstunden. Und da hat die UdSSR 686 zu dem Zeitpunkt und die USA haben 5100.
Hui.
Also hier Faktor 8 oder sowas besser. Und dann, ja, bemannte Flüge hat die USA 21 und die UdSSR hat 12. Aber sie haben halt hier alles aufsummiert. Auch hier, genau. Was? Aufenthalt außerhalb des Raumschiffs. UdSSR 40 Minuten, USA 17 Stunden. Aber das sind halt alles, diese drei Sachen sind alles Sachen, wo die USA in der Summe geführt hat, aber die UdSSR waren die, die es zuerst gemacht haben. Und es ist halt alles ein bisschen geschönt. Und dann die letzte Kategorie, Mondlandungen. USA 1, UdSSR 0. Ja, und überhaupt hier die, da gibt es so Kurzporträts über die Besatzung und es liest sich echt so wie so Rockstars. Ja, da geht es irgendwie darum, was für ein Auto er fährt und was für ein Auto Neil Armstrong fährt und irgendwie, dass er, obwohl er Zivilist ist, mehr verdient als die beiden anderen und keine Ahnung, naja, finde ich jetzt nicht, aber schon interessant, wie darüber berichtet wurde. Aber insgesamt viel Euphorie. Also das war so, wurde irgendwie als Startschuss gesehen für die Erkundung des Weltalls. Und vor allem für die Erkundung des Sonnensystems. Aber, Quizfrage, was ist passiert?
Nichts.
Nichts.
Also ich frage mich, also ich habe auch den Eindruck, dass das früher doch sehr großes Thema war. Aus irgendwelchen Gründen wurde es halt zu einem sehr, sehr riesigen Ding, vielleicht auch Kalte Krieg mäßig und sowas. War da Kalter Krieg schon? Ist diese Phase
Logo
auch ab da zählend? Aber letztendlich, also zumindest die NASA an sich und Leute, die intelligent sind und sich in dem Bereich auskennen, müssen ja da auch schon gewusst haben, dass davon jetzt nichts schneller wird, weil man auf dem Mond ist. Ich meine, alle anderen Planeten sind immer noch super weit weg und da können auf dem Mond keine Erkenntnisse vergraben sein, außer vielleicht eine CD mit allen Daten über das Universum, die dann Alien abgelegt hat. Aber ich meine, das muss denen ja klar gewesen sein, dass es natürlich ein großer Schritt ist, da einen Menschen erstmal in den Weltraum zu kriegen und dann auch auf den Mond. Aber dass wir natürlich Jahre, Jahrhunderte davon entfernt sind, irgendwas Großes herauszufinden oder irgendeinen anderen Planeten zu besuchen, weil halt sich alles sehr, sehr langsam entwickeln wird. Das müssen die ja zumindest die Leute, die dafür verantwortlich waren, gewusst haben.
Da würde ich dir widersprechen. Also, ich meine, das gesamte Mondprogramm wurde innerhalb von 8 Jahren komplett aus dem Boden gestampft. Also, das war ja nach Sputnik haben die ja erst angefangen, das überhaupt zu in Erwägung zu ziehen, diese ganze Weltraumsache an sich. Und Kennedy hat dann gesagt, bis Ende des Jahrzehnts werden die USA einen Menschen auf den Mond bringen. Und das war super ambitioniert. Da hätte, ich meine, zu dem Zeitpunkt war noch nichts, also da war noch nichts mit Weltraum überhaupt gemacht. Und man, Raketen gab es halt noch nicht so richtig, die irgendwie was gekonnt hätten. Und das wurde alles in kürzester Zeit, halt mit viel, viel Geld natürlich, umgesetzt. Aber man hat das in sehr kurzer Zeit auch geschafft, halt Menschen auf den Mond zu bringen. Und dann, es gab halt auch Überlegungen, also Wernher von Braun zum Beispiel, seine Idee war, als nächstes eine bemannte Mars-Mission zu machen. Und es gab auch schon in den, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, war das auch schon in den 60ern, nicht, war wahrscheinlich in den 70ern, gab es sowjetische Missionen, die auf der Venus gelandet sind, ne? Also das war nicht unmachbar. Und ich weiß nicht, wieso man hätte dann sagen müssen, ja, das, jetzt haben wir den Mond, aber der, keine Ahnung, Mars ist so weit weg, das schaffen wir nie. Ich meine, die haben ja damals sogar, die haben Sachen auf Venus und ich glaube auch sogar Mars haben die Sachen gelandet, was dann halt irgendwas zurückgeschickt hat an Daten, aber halt keine Menschen so. Und danach ist es halt dank hier, ich meine, das Apollo-Programm wurde ja auch eingestellt wegen ja, war halt zu teuer und vor allem war dann der Vietnamkrieg und das gab erstmal wieder andere Prioritäten. Und dann ist das alles irgendwie so ein bisschen eingeschlafen. Aber ich glaube, wenn man das weiter verfolgt hätte, dann wäre das nicht utopisch gewesen, auch andere erstmal unbemannte Sachen zu machen. So. Aber ja, war halt nicht mehr so viel Geld dafür da.
Ja, das stimmt natürlich, dass das alles sehr schnell gestartet ist und dann auch die Erwartungen wahrscheinlich der Menschen anders gesetzt hat, weil halt das bisher in 8 Jahren auf dem Mond klingt erstmal gut und dann schaffen wir es auch in 12 Jahren auf dem Mars.
Ja, so ungefähr.
Aber also es gibt ja auch einfach physikalische Grenzen, wie zum Beispiel, dass irgendwas zum Mars schicken schon mal ein paar Jahre dauert oder ein paar Monate.
8 Monate, glaube ich.
Auf jeden Fall relativ große Zeiteinheiten und man halt auch einfach das gesamte Sonnensystem nicht in 5 Jahren komplett erkunden kann, allein schon aus physikalischen Gegebenheiten, außer man schickt halt sehr viele Sachen gleichzeitig los. Und aber vielleicht ist halt auch einfach das Geld dann
ja
da überhaupt nicht mehr da gewesen. Ich weiß gar nicht, wie stark das Mondprogramm finanziert war, im Vergleich, also so umgerechnet auf Dollars heutzutage.
Also in dieser Broschüre hier steht und dann zum damaligen Wert, dass bis zur Mondlandung wurden 100 Milliarden Dollar in das Apollo-Programm,
glaube ich. Ja, das sind ja wahrscheinlich mal 10 oder so.
Kann gut sein. Also so utopische Werte.
Das ist halt richtig und das wurde natürlich irgendwie Kalter Krieg mäßig gemacht und dann war das da und dann hat Kennedy gesagt, wir machen das und dann hat er da halt sehr viel Geld reingepumpt und dann ging das natürlich irgendwie. Und wenn da die nächsten Jahre genauso viel reingepumpt worden wäre, wären wir vielleicht irgendwie ein bisschen weiter, aber ich glaube schon, dass da wir relativ schnell an verschiedenen physikalischen Grenzen sind.
Ja, ich denke auch, dass die, klar wäre die Technik, war natürlich nicht so weit wie heute, aber überhaupt, dass sie das mit der damaligen Technik auf den Mond geschafft haben, ist ja auch schon ultra faszinierend, finde ich. Und ich glaube, dass die damals einfach auch sehr viel, ich meine, es gab so super viel Fortschritt zu der Zeit und die waren einfach auch, klar, war man in diesem euphorischen Glauben, dass das so weitergehen wird in den nächsten Jahren. Und das wäre, hätte ja auch gut sein können. Ich meine, wenn dieser Wille da gewesen wäre und das Geld da gewesen wäre, dann hätten entscheidende Erfindungen, die vielleicht auch erst danach gemacht wurden, so gerade so Richtung, keine Ahnung, Digitaltechnik und so weiter, das hätte ja auch schon viel früher passieren können, wenn das die Atmosphäre dafür da gewesen wäre.
Oder vielleicht wären andere Sachen passiert, wie eine Basis auf dem Mond schon viel früher.
Ja.
Ich denke, das ist halt auch irgendwie nicht mehr so im Fokus der Bemühungen gerade.
Richtig. Außer bei den Chinesen. Vielleicht, ja. Also
die brauchen Rohstoffe.
Nee, aber China ist ja jetzt gerade so ein bisschen was heißt am Aufholen, aber ich habe das Gefühl, die wollen irgendwie so dieses Race for Space so ein bisschen nachholen. Die machen gerade irgendwie das Gleiche, was die USA und die Sowjetunion damals gemacht haben. Die haben
so ein bisschen ihren eigenen Race mit Indien, oder?
Ja, Indien hat auch ein bisschen Space-Programm, ne? Die haben auch, bin ich aber nicht so firm mit. Aber ich meine, China möchte gerne in ein paar Jahren auf dem Mond landen, also bemannte Mission auf dem Mond, unbemannt haben die schon. Und dann wären sie die dritte Nation, die halt Menschen auf den Mond hat.
Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn die in 2, 3, 5 Jahren auf dem Mond landen, dass das ähnlich ein Event wird wie das damals, oder? So mit Internet-Livestreams, diesmal natürlich statt irgendwie Fernsehübertragung. Aber da man das ja tatsächlich noch nicht so häufig hatte in den letzten 60 Jahren, kann ich mir gut vorstellen, dass das für unsere Generation und vor allem für die Chinesen ein ziemliches Event wird.
Ja, und wenn sie einen Menschen auf dem Mond haben, werden sie ja die zweite Nation auf dem Mond, ne? Die Sowjets haben das ja, glaube ich, versucht, aber die haben, glaube ich, keinen Menschen auf dem Mond gelandet, oder?
Ich bin gegen meine Gitarre gestürzt.
Nein, haben sie nicht.
Verrückt.
Es gab zwölf Menschen, die den Mond betreten haben und alles waren amerikanische Astronauten.
Das finde ich auch spannend, dass man quasi von den letzten 10 nie irgendwas gehört hat.
Jein.
Also so normale Menschen kennen ja, wenn dann nur Neil Armstrong.
Ja, genau, klar.
Und dann vielleicht noch Buzz Aldrin. War der überhaupt auf dem Mond oder saß du nur im Auto?
Auto war noch nicht
also
da bei der ersten Mission.
War
das Michael Collins oder so? Buzz Aldrin war der zweite auf dem Mond. Und der dritte, das ist der immer vergessen wird. Warte. Ja, Michael Collins hieß er tatsächlich.
Buzz Aldrin kennt man ja hauptsächlich aus dieser Schweiz-Werbung, die immer im Kino kommt.
Ja?
Wieso? Da kennst du nicht, da
ach wo so,
er diesen Gletscher besteigt und dann ganz oben steht und sagt.
Und dann sagt er, this is a view I've never seen before oder sowas ähnliches. Ja. Ja. Das waren immer 3 Mandenmissionen und 2 waren dann immer auf der Oberfläche und der dritte im Mutterschiff. Und dann ja 6 Missionen, 12 Leute.
Ja, was haben die da noch gemacht? Weitere Steine geholt.
Ja, die haben also die erste war ja eher so ein Proof of Concept. Also die Außenmission, die hatten, war, keine Ahnung, das war nicht lang. Halbe Stunde, Stunde vielleicht, ich weiß nicht genau. Aber die letzte Mission, Apollo 17, ja, Apollo 17, die waren 3 Tage auf der Mondoberfläche. Die haben da auch übernachtet in der Kapsel, im Lunar Module. Und waren die letzten, wussten auch, dass das das Ende des Apollo-Programms ist fürs Erste dass sie erstmal die Letzten da sein werden. Und der eine von den 2, die da waren auf der Oberfläche, das war, jetzt kriege ich den Namen wieder nicht zusammen, ne? Gene Cernan oder so hieß der, glaube ich. Und ich habe gestern eine Doku über den gesehen, The Last Man on the Moon. Und der war, die Doku kann man gucken, wenn man Lust auf Raketenstarts in hoher Auflösung hat. und es ist eine sehr, finde ich, eine sehr amerikanische Doku über so, er ist halt so ein amerikanischer Held irgendwie, aber trotzdem beleuchtet das sein Leben aus so verschiedenen Perspektiven. Und der war schon in der Apollo 10, also die Mission vor der Mondlandung, da war der schon als Astronaut im All. Und das waren die ersten, die quasi zum Mond geflogen sind und die haben den Mond umrundet und dann sind wieder zurückgeflogen. Die haben quasi Apollo 11 geprobt. Also die haben diesen Mondlander haben die quasi gelöst von ihrem Mutterschiff, haben dann das Undock-Manöver geübt, haben diese Mondumrundung gemacht und sind wieder zurückgeflogen, haben quasi alles einmal ausprobiert ohne tatsächlich auf dem Mond zu landen. Und Apollo 11 hat dann quasi das tatsächlich durchgeführt. Und der gleiche Astronaut war dann in der allerletzten Mission halt nochmal dabei und hat irgend wusste das auch, dass er wahrscheinlich wohl erstmal der Letzte sein wird und hat dann irgendwie die Initialen seiner Tochter irgendwie in den Mondboden irgendwie gemalt oder so ähnlich, ich weiß nicht.
Ja, kann man viel erzählen. Hat ja auf jeden Fall keiner nachgeprüft seitdem.
Tja, 1972 war das. Seitdem niemand mehr den Mond betreten.
Verrückt.
Soweit wir wissen.
Ja, aber ich finde es ganz spannend und frage mich, was denn so die Mondlandung unserer Generation ist. Weil wenn man voll hört von Leuten, die da halt jung waren zu dem Zeitpunkt und das halt mitbekommen haben, im Gegensatz zu uns, die wir da noch nicht auf der Welt waren, dann ist das schon ein Event. Und die Mondlandung, wow, da denkt man ja heute noch zurück an die Mondlandung und dann ist das ein ziemliches Achievement und
Ja.
krasse Sache. Und was von den Sachen, die jetzt in den letzten 28 Jahren passiert sind, hat ähnlichen Stellenwert. Natürlich die Wiedervereinigung von Deutschland, ja, aber ist jetzt kein großes technisches Achievement, sondern eher so ein soziales. Und wurde auch natürlich von vielen Leuten gefeiert. Aber so technikmäßig, was kommt da dem in irgendeiner Weise nahe? Pokémon Go. Ja, keine
Ja,
Ahnung.
gute
Alles
Frage,
im
ja.
Vergleich zu einer fucking Mondlandung erscheint alles so winzig irgendwie.
Ja, das stimmt. Vor allem hatten die auch schon eine Fernsehübertragung davon, ne? Du musst erstmal
Ja.
machen.
Und also, wenn das jetzt wäre, wäre natürlich die Hysterie noch viel größer wegen Livestreams im Internet und allem Kram und Twitter nebenbei und alles. Also, der wäre die Publicity darüber ja noch viel größer, aber schon damals war das ja wahrscheinlich das meistgeguckte irgendwas.
Ja.
Und
Ich meine, die Marslandung wird wieder sowas werden, wenn es denn irgendwann mal soweit ist. Was die Mondlandung für unsere Eltern war, wird für unsere Eltern war, wird die Marslandung für unsere Kinder werden, ne? Aber was haben wir?
was haben wir? Ja, die Marslandung werden wir wohl hoffentlich auch noch miterleben.
Ja, schon, aber halt in einer anderen Lebensphase als, keine Ahnung,
Stimmt.
ein Anfang. Also ich meine,
Also
viele von den auch aktuell großen Wissenschaftlern im Bereich, so Physik oder Astrophysik oder so, wie hier Neil deGrasse Tyson oder so, die sagen halt auch, dass die Mondlandung halt in der Generation ein ganz prägendes Ereignis war, was die überhaupt erst auf diesen Pfad gebracht hat. Und das ist natürlich nur so, wenn du mit Mitte, Ende 20 die Mondlandung siehst, dann sagst du nicht, oh, ich schmeiß alles hin, ich werde Physiker. Aber wenn du das vielleicht so mit 10, 11, 12 siehst, und dann anfängst dich dafür richtig zu interessieren, so, dann kann ich das schon auf so einen Pfad bringen. Und ja, also was waren bei uns die Ereignisse, als wir in dem Alter waren? Bei mir ist
9-11.
das Zug und Glück in Eschede.
Ja,
Das war's
wir
bei
haben
mir.
eigentlich nur, ich meine, wir haben zwar keinen Krieg in unserer Lebensphase, der uns direkt betrifft, dafür aber halt Zug und Glücke, 9-11 und all sowas.
Ja. Aber erinnert man sich wieder nur nicht an die positiven.
Ja, an die positiven Sachen erinnert man sich eigentlich ja erst recht, aber es war einfach
Ja.
nichts, was mit der Mondlandung vergleichbar ist in den letzten
Ja.
Jahren.
Das Internet wurde ja auch nicht mit, also das Web wurde ja auch nicht mit so einem plötzlichen Knall
Ja,
erfunden.
mit so einem roten
Live-Schaltung.
Button. Achtung, ich öffne jetzt das Internet.
Ja,
Das ist halt,
aber das Farbfernsehen wurde doch so.
das stimmt. Aber das ist halt mit ganz vielen Sachen so, die sich halt so einschleichen in unser Leben und unser Leben langsam besser machen. Und aber jetzt, ich meine, man könnte auch jeden Satelliten feiern oder die ISS, die da in den Himmel geschossen wurde, feiern. Aber die wurde halt auch so langsam aufgebaut, ne? Und irgendwie Satelliten werden da jeden Tag, nein, nicht jeden Tag gelauncht, aber halt doch relativ häufig. Und irgendwie dann kommt Tesla mit einem elektrischen Auto
Ja.
und das fährt ganz gut. Und das ist aber halt, das passiert so nebenbei und niemand freut sich da groß, weil das jetzt da ist, sondern es passiert einfach und es ist da und es ist gut. Und ja.
Ja, ich meine, klar gibt es irgendwie so kleinere Achievements, werden schon gefeiert, aber dann auch nur in gewissen Kreisen, ne? Also ich meine, wenn wieder ein geiler SpaceX-Start ist so und man das mitkriegt, dann gucken wir den Stream ja auch. Aber das sind halt gewisse Leute, die sich dafür interessieren auch, ne? Das ist nicht so, das landet dann nochmal als Randnotiz vielleicht bei der Tagesschau oder wenn eine SpaceX-Rakete explodiert, dann wird es auch nochmal irgendwie erwähnt so, aber es ist halt natürlich nicht so ein Massenzelebrierungsding und dann guckst du wieder in die Kommentarspalte und siehst auch nur wieder, ah, warum können wir das Geld nicht in was Sinnvolles stecken und so weiter.
Ja, vielleicht war es auch früher einfach dadurch eine andere Situation, dass halt dieser Race mit Russland war und dass sich dann natürlich alle Amis total gefreut haben. Juhu, wir haben gewonnen, was auch immer das bedeutet. Ja. Also für so Otto Normalverbraucher ist das ja bedeutungslos gewesen, dass das jetzt USA zuerst auf dem Mond war. Aber die haben sich wahrscheinlich trotzdem gefreut, weil ja. Man sich natürlich freut, dass man da ein Rennen gewinnt.
Ja, also ich denke, das hatte in den USA sicherlich auch viel mit Patriotismus zu tun, natürlich. Aber ich meine, das war weltweit war es ja trotzdem als auch Achievement für die Menschheit tatsächlich, oder nicht? Also
zumindest von den Erzählungen her jetzt. Ja. Aber so ein richtiges Achievement für die Menschheit in den letzten Jahren weiß ich trotzdem wirklich nichts mehr. Also
ja.
Außer die Wiedervereinigung von Deutschland, was wahrscheinlich auch ein großes Achievement ist für zumindest die Deutschen.
Ja.
Aber so Mondlandungen sind sehr selten. Aber gab es denn vor der Mondlandung was Mondlandungscharakter hätte? Vom
Ende des Zweiten Weltkrieges vielleicht?
Ja. Das wahrscheinlich Ende des Ersten Weltkriegs vielleicht auch.
Ja.
Eher so negative Sachen.
Eher also Ende von was Negativem, ja.
Ende von was Negativen. Und Mondlandung ist ja eher doch einfach etwas Positives erreicht.
Ja.
Aber so als die Dampfmaschine erfunden wurde, gab es einfach noch nicht die mediale Durchdringung von allen Bevölkerungsschichten und allen Menschen, ja. Dass da, juhu, heute mit einem großen roten Button wird die erste Dampfmaschine in Betrieb
aber genommen. Selbst wenn es ja auch bei Sachen, die neu sind, ist es ja auch, du kannst ja nicht Leuten sagen, das wird übrigens sehr wichtig werden in deinem Leben. Also das sind ja Entwicklungen, die sich erst später richtig bemerkbar machen. Während da, das war so ein, du hast halt so einen messbaren, du hast messbar diesen Level-Up-Effekt, sobald der Fuß des Astronauten den Mondboden berührt. Das ist so ein Zack, weißt du, da hast du ein Level-Up irgendwie, ganz klar, weil vorher waren alle gespannt und das ist so ein Moment, wo wirklich das alles auf einen Punkt konzentriert ist. Und wenn du jetzt sagst, ja, irgendwas ist erfunden worden, dann weißt du ja noch nicht, was daraus wird und so. Die Dramaturgie funktioniert dann einfach nicht.
Das stimmt.
Ja.
Ja, ich bin gespannt, was unsere Mondlandung wird. Vielleicht so irgendwie Entdeckung von irgendwelchen Aliens oder so. Es könnte ja etwas Ähnliches werden.
Meinst du, das wird explosiv? Da habe ich auch.
Hat ja das in der letzten Hello Internet Folge, genau. Glaube ich, haben sie auch darüber gesprochen, dass es wahrscheinlich relativ langweilig wird, weil es auch so nebenbei passieren wird.
Genau, so ein, oh, es wurde ein Signal entdeckt und oh, jetzt. Das ist so eine Reihe von unbedeutenden Pressemitteilungen wird und ja, sich da so nach und nach reinschleicht.
Ich meine, wenn es irgendwann zu irgendeinem Kontakt mit Aliens kommt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da so Präsident Donald Trump mit einer Rede an die Menschheit irgendwie dasteht und verliest, dass wir jetzt die Aliens entdeckt haben und wir versuchen mit ihnen auf einer guten Basis zu starten oder so. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das so ein Moment auf jeden Fall ist.
Ja, stimmt. Warten wir einfach mal darauf. Das ist doch gut. Aber du, ich habe noch eine persönlichere Frage. Und zwar habe ich gestern, wie gesagt, diese Doku gesehen und in den, also kleiner Spoiler, aber in den Schlussworten, in den Schlussworten der Doku sagt der, oh, ich muss kurz aufstoßen. Oh, Entschuldigung.
Bei 58.
In den Schlussworten der Doku sagt der Astronaut etwas along the lines of, ich habe natürlich nicht mehr den Wortlaut parat.
Du hast mir das aber in Telegram geschrieben.
Ich habe dir das geschrieben, ja. Mache ich auf Deutsch, ne? Also er sagte irgendwie was von wegen, wenn man was wirklich Oder er sagte so als Motivational Speech eigentlich, wie er das den jungen Leuten sagt, so den Kindern oder so, die sagen, die ihn fragen, irgendwie, was wichtig im Leben ist. Dann sagt er denen, wenn du wirklich was willst im Leben, so unwahrscheinlich es sich auch dich anfühlt, arbeite einfach dafür, häng dich total dahinter und du kannst es schaffen, auch wenn es unmöglich sich jetzt anfühlt. Und dann sagte er, I walked on the moon, what can't you do? Und das ist so sein. Und natürlich ist es pathetisch und es ist schwierig, wenn, finde ich, sowieso allgemein schwierig, wenn erfolgreiche Leute so Lebensweisheiten dir geben, weil die sind halt von den 1000 Leuten, die es probiert haben, auf ganz vielen verschiedenen Wegen, ist es eine Person, die es geschafft hat. Aber das heißt ja nicht, dass der Weg dahin der erfolgreiche sein muss. Es kann ja auch von diesen 1000 Leuten 700 andere geben, die den gleichen Weg gemacht haben, nur der eine hat halt dieses bisschen Quäntchen Glück, dass es geklappt hat. Deswegen finde ich das immer schwierig, sich an den erfolgreichen Leuten zu orientieren. Lieber an den nicht erfolgreichen und aus deren Fehlern lernen. Egal. Ich habe mich gefragt, die eine Sache, ja, die man sich im Leben vornimmt, bei ihm war es anscheinend, auf den Mond zu kommen. Und sich dahinter zu hängen. Hast du so eine Sache? Könntest du dir so eine Sache vorstellen?
Ich glaube nicht, dass es irgendwas gibt, wo ich volle Motivation aufbringen könnte, mich so richtig dahinter zu hängen, um das zu erreichen. Da ist, glaube ich, meine Faulheit zu stark. Also, ich meine, aber das, was du sagst, unterschreibe ich auf jeden Fall, dass das irgendwie immer Quatsch ist, wenn so erfolgreiche Leute das sagen. Wir haben gestern was geguckt, wo der aktuelle Bahnchef Rüdiger Grube ein Interview gegeben hat. Weil er unter den deutschen Vorständen einer der wenigen ist, die nicht aus der Oberschicht kamen, sondern er ist halt irgendwie Sohn von einem Bauern oder so. Und er hat dann halt so, ja, dann war ich da und dann habe ich die Ausbildung gemacht und dann bin ich zu irgendeinem Vorstand gegangen, habe gesagt, hey, für dich will ich arbeiten. Und dann hat der Vorstand gesagt, ja, wie stellst du dir das denn vor? Und dann meinte er, ich arbeite 3 Monate für dich kostenlos. Und wenn du es gut findest, dann stell mich doch ein. Und dann hat der Vorstand gesagt, ja, okay, machen wir. Und dann war das so der erste Schritt in seiner Karriereleiter und jetzt ist er halt Chef von der Deutschen Bahn. Und früher auch bei Airbus. Und da hat er natürlich gesagt, ja, das ist ein Zeichen dafür, dass jeder, egal welche Herkunft, alles schaffen kann. Aber es ist halt einfach nur ein Zeichen dafür, dass er natürlich hart gearbeitet hat, aber halt auch ein Schweineglück gehabt hat.
Ja.
Und das ist halt da genauso. Und also nicht, dass es nicht so ist, dass man alles erreichen kann, wenn man es nur sehr will und sich der sehr anstrengt, aber ich glaube irgendwie nicht so richtig dran.
Ja.
Man muss halt Glück haben.
Ja, natürlich ist es faszinierend, sich auch anzugucken, wie erfolgreiche Leute dahin gekommen sind, wo sie sind. Aber genau das dann halt als, das ist jetzt der einzige, mach so wie die und du wirst auch erfolgreich. So, das funktioniert halt nicht. Da sind wir uns ja einig.
Und natürlich ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Schutzbehauptung von so Leuten,
Dass sie das durch harte Arbeit geschafft haben.
ja, harte Arbeit, ich habe immer hart gearbeitet und vielleicht bei dem einen oder anderen ist es bestimmt auch so passiert, dass sie halt einfach scheiß viel Glück hatten und jetzt das natürlich nicht zugeben wollen. Dass sie da vielleicht bei dem Karrieresprung vor 10 Jahren, dass sie da halt wirklich sehr viel Glück hatten, weil ihr Vorgesetzter am Tag vorher vom Auto überfahren wurde und sie den nächsten Sprung direkt gemacht haben oder irgendwie sowas.
Der klassische
Der
Glücksfall
klassische
in der
Glücksfall.
Karriere.
Ja, halt, also ich denke, dass bei vielen Sachen, die
Wie bist
halt
du nun mal
behaupten,
Senior Developer geworden?
alle anderen, ja, sind einfach.
Aber also ich denke, dass es bei relativ vielen so ist, dass es einfach so was passiert ist und was sie vielleicht auch gar nicht mehr sehen oder auch nicht zugeben wollen, dass ihre ganze Karriere auf sehr viel Glück basiert. Aber ja, aber um zu deiner persönlichen Frage zurückzukommen, ja, keine Ahnung. Was sind da die Gedanken dazu?
Ich habe überlegt und ich bin auch hin und her gerissen. Also gar nicht, weil ich sagen würde, dass ich zu faul bin. Also ich bin halt schon faul. Aber ich glaube, mein Problem ist eher, dass ich das Klassische, wo wir immer wieder darauf zurückkommen, dass mir schwer fällt, mich auf eine konkrete Sache zu konzentrieren, weil meine Interessen sind halt einfach zu weit gefächert, als dass ich dauernd an der gleichen Sache festarbeiten könnte, glaube ich. Und das stimmt im Kleinen, nämlich dass ich, wenn ich wenn ich programmiere, das dann doch gucke ich noch mal kurz zu Twitter oder was weiß ich. Aber das stimmt auch, oder nicht nur Twitter, was einfach vielleicht dann auch Ablenkung ist, sondern lese dann noch mal irgendeinen Fachartikel quer oder guck was Interessantes nochmal bei Wikipedia nach, ja, um jetzt mal irgendwie positivere Beispiele zu nennen, was man alles so machen kann, während man eigentlich produktiv an einer Aufgabe sitzt. Aber es stimmt halt auch im Großen, dieses jetzt gerade bin ich tatsächlich, also stecke ich schon ziemlich tief in dem Thema von meiner Masterarbeit und das macht mir super Spaß. Ich finde es super faszinierend. Trotzdem interessieren mich weiterhin auch andere Sachen. Und ich lese dann was über, keine Ahnung, andere wissenschaftliche Themen oder auch eher kulturelle Themen oder sowas. Das interessiert mich halt alles. Und ich könnte jetzt nicht sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt 24/7 auf einen Themenbereich. Und ich denke, dass das wichtig wäre, wenn man so ein großes Ziel hat. Aber habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt quasi heute entscheiden müsste, ob es, wenn es eine Sache geben müsste, an der ich arbeiten würde, dann wäre es Human Level AI zu erschaffen. Das fände ich geil. Wenn, liegt auch daran, dass ich am Wochenende nochmal Ex Machina gesehen habe.
Hallo, Hallo Internet, können wir uns.
Und ja, weil Hello Internet einen auch immer wieder auf diese Schiene bringt. Aber das wäre doch cool, wenn man das schaffen könnte, weil das wäre auch nochmal so ein Achievement. Das wäre vielleicht auch nicht die Mondlandung, aber also im Nachhinein wäre es auch so eine Erfindung, die eine Relevanz hätte, vielleicht von der Dampfmaschine. Und daran, also ich sehe mich überhaupt nicht in der Lage dazu, selbst wo ich jetzt immer tiefer doch in so einige Bereiche von diesem AI-Zeug reinrutsche, merke ich auch immer wieder, wie viel ungelöstes Zeug es halt da gibt. Oder ich meine, ich beschäftige mich halt momentan im Groben und Ganzen mit ja halt visueller Wahrnehmung, aber das hat noch nichts zu tun mit ja, nennen wir es mal ja, Bewusstsein sowieso nicht, aber allein sowas wie, weiß ich nicht, so eine abstrakte Wissensdarstellung oder sowas habe ich auch keine Ahnung von. Es ist alles nur Wahrnehmungssachen, womit ich mich jetzt beschäftige. Und aber das wäre so eine Mammutaufgabe, das wäre geil.
Aber das ist ja wahrscheinlich. Na gut, nee, was ich sagen würde, ergibt keinen Sinn. Ich würde sagen, dass das ja nichts ist, was du alleine machen kannst, aber auf dem Mond landen war auch nichts, was der Typ alleine machen konnte.
Richtig, klar. Genau. Ja, genau. Und also, ja, genau, daran halt beteiligt zu sein, das wäre das. Und klar, für ihn war es, das ist natürlich eine ganz klar messbare Sache, ob du das Ziel erreicht hast oder nicht, wenn du sagst, okay, mein Fuß war auf dem Mond oder nicht, dann habe ich das Ziel erreicht oder nicht. Und dann ist es unabhängig davon, ob andere ihm dazu geholfen haben oder nicht, aber halt sein Fuß war halt dort, fertig. Und das, was ich jetzt meine, ist natürlich ein bisschen abstrakter und klar geht das nur in einem sehr guten und großen Team wahrscheinlich. Und wenn es überhaupt geht in unserer Lebzeit oder so, aber das sind ja nochmal ganz andere spannende Fragen. Ja, und gleichzeitig weiß ich, dass ich nicht die Person dafür bin, weil ich nicht in der Lage bin, mich so darauf zu konzentrieren, dass 24/7 das mein einziger Lebensinhalt wäre. Und das wäre wahrscheinlich nötig dafür.
Also ich wüsste auch nicht, was ich da zu meinem einzigen Lebensinhalt machen sollte, was mir von meinen vielen Hobbys am meisten Spaß bereitet. Weiß ich nicht, ich könnte sagen, ja, ich will Rockstar werden.
Kannst auch Podcaster werden.
aber
Professioneller 24/7-Podcaster.
ja, Radiomoderator.
So lustlos, wie du hier gerade sitzt, kann ich dir das nicht
Ich muss ja so
empfehlen.
blöd um die Ecke sitzen, damit ich angucken kann und das Ding im Hebel ist, im
Was?
Greifarm.
Ach so.
Ja, also keine Ahnung, ich könnte sagen, ich will Rockstar werden, aber irgendwie glaube ich nicht, dass Gitarre spielen und auf Bühnen stehen, das ist, was die unendliche Freude für immer bei mir erzeugt. Und ja, so AI programmieren irgendwann wäre schon auch ein cooles Ziel, aber
Dann sind wir ja schon zwei im Team.
da bin ich, glaube ich, auch einfach gehirnmäßig nicht in der Lage dazu.
Dann bist du nicht auf das. Hast du versucht, das Wort kognitiv auszusprechen und bist gescheitert?
Nee, das bin ich gar nicht drauf gekommen, weil ich nicht so kognitiv veranlagt bin. Ja, also das ist echt, also mein großes Lebensziel ist ja erstmal irgendwie
Studienschulden
abzuzahlen. Nee, halt allgemein finanziell unabhängig zu sein. Das heißt, mir keine Gedanken um Geld machen zu müssen. Das ist so mein Ziel, an dem ich gerade arbeite. Das ist halt irgendwie langweilig und bringt niemanden so richtig voran. Das ist jetzt nichts, was die Menschheit groß voranbringt, aber darauf, wenn das erreicht ist, kann ich mit meiner Zeit viel mehr anfangen und dann andere Sachen machen.
Ja, dann wie lange ist denn das noch? Ein Monat noch?
Ein Monat noch, da geht's los.
Und dann bin ich gespannt auf die Wohltaten, die du der Menschheit zukommen lassen
wirst. Ja, vielleicht gehört da noch ein bisschen mehr dazu, als den für Studienkredit abzuzahlen.
Ja, jetzt kommen die Ausflüchte.
Ja, also ich weiß es nicht. Ich finde es cool, wenn Leute so ein Lebensziel haben und wenn sie vielleicht mit 10 Jahren da die Mondlandung sehen und sich dann denken, ja, ich will auch auf den Mond. Aber ich glaube, ich hatte so einen Moment noch nie, wo ich gedacht habe, jetzt, ja genau, das möchte ich. Wo ich nicht im gleichen Moment alle Nachteile dieser Sache gesehen hätte.
Ja.
Wie irgendwie damals, natürlich wollte ich auch irgendwie lange Pilot werden. Aber dann nach ein paar Monaten der Recherche wird einem auch klar, warum man vielleicht nicht Pilot werden will.
Aber würdest du noch einen Pilotenschein machen?
Wenn ich dann die finanzielle Unabhängigkeit habe, warum nicht? Es kostet halt 200.000 Euro, so Pilotenschein, ne?
Oh, echt? Also ein privater für so eine Cessna?
Vielleicht 100.000 für eine Cessna. Ist auf jeden Fall relativ teuer und zeitintensiv und das Flugzeug muss ja auch gemietet werden und so ein Shit, ne? Oh. Also indem du fliegst. Und
aber if you really put your mind to it, würde er dann sagen.
Ich muss erstmal meinen Money to it putten.
Ja, gut.
Und so, also ist jetzt nicht so, aber natürlich könnte man das machen, indem man jetzt sehr viel spart nebenbei und dann das halt irgendwann macht. Aber so sehr verliebt bin ich auch nicht, das Thema mit in irgendeiner klapprigen Cessna umherzufliegen. Cool ist halt sowas wie der Typ von Iron Maiden, der halt seine 747 hat. Aber das ist halt ein Level, natürlich. Wenn ich
und er kann auch Gitarre spielen.
Wenn ich meinen Mind to it putte, dann kann ich auch einen 747-Schein machen.
Vielleicht sollst du erst Rockstar werden, dann kannst du...
Aber ja, ich glaube nicht, dass mich das so sehr mit Freude erfüllen wird, dass es sich den Aufwand wert war. Das ist, glaube ich, auch so ein Problem, dass ich dann denke, das ist den Aufwand nicht wert.
Soll ich meine Brücke schlagen zu was anderem, was viel Aufwand war?
Was denn?
Stranger Things zu Ende gucken.
Oh, war das wirklich viel Aufwand?
Nee, also aber nicht bewusst, sondern ich hatte einfach keine Zeit. Aber ich hab's zu Ende geguckt jetzt.
Sehr gut. Ja, Serien gucken ist auch ein gutes Lebensziel. Es ja. Ist auch viel leichter erreichbar und macht eine Menge Spaß.
Und guckst du Serien eigentlich auch auf mehr als einfacher Geschwindigkeit?
Nein. Gut. Aber auch nur, weil die ganzen Player es nicht supporten. Also Netflix.
Ach so, ja, stimmt. In VLC gucke ich manchmal, also nicht Serien, aber Vorlesungen oder sowas gucke ich auf.
Also YouTube, schneller. Ich gucke in letzter Zeit relativ viel YouTube kam und das gucke ich auch alles auf zweifach eigentlich.
Die ganzen Videoblogs?
Ja.
Ich gucke gar keine Videoblogs.
So. Ganz schön, kann man machen.
Nö, brauchen wir nicht.
Aber ja, Stranger Things.
Das ist ja schwierig auszusprechen.
Und wie fandst du es?
Gibt es eine Spoilerglocke?
Ding.
Gut. Gut. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt, wie ich es fand, weil es gab viel Positives. Also die Atmosphäre fand ich gut, das Visuelle, die Charaktere fast alle gut, außer die von, wie heißt sie, Winona Ryder, wie hieß die Charakterin? Na, die Mutter
ja,
von Will. Dieser typische cholerische Charakter, der immer schreit und heult und wenn irgendwas ist, sich nicht unter Kontrolle hat, das finde ich so anstrengend in allen Filmen, wo das vorkommt. Und das kommt relativ häufig vor, leider. Vor allem in irgendwas, was eine Horror-Komponente hat, gibt es immer eine Person, die einfach nur zitternd irgendwo ist, mit der kein Dialog geführt werden kann. Und sie war das die ganze Serie durch. Und das war... fand ich echt anstrengend. So, und ansonsten fand ich aber alle Charaktere gut. Vor allem natürlich Elle und eigentlich die Kids allgemein. Ne? Und jetzt zu meinen Problemen. Es gibt halt ich nenne es mal eine Fantasy-Komponente. Also das ganze, diese ganze ja, Mythologie mit dem Upside Down und irgendwie gibt es halt, was heißt magische Kräfte, aber telekinetische Kräfte, die L hat und sowas.
Und das ist ja nicht realistisch genug.
Nein, nein, das ist nicht das Problem. Aber das Problem, glaube ich, was ich damit habe, ist, dass es keine Backstory gab. Sie wurde nicht mal so wirklich angedeutet. Also man hat ein bisschen erahnen können, dass irgendwelche Experimente wurden gemacht, weshalb das, die Kinder halt oder dann halt seit L im Spezifischen irgendwie Kontakt zu dieser anderen Welt hatte. Aber warum es jetzt dazu kommt, überhaupt, dass die Welt da ist, dass ein Kontakt zwischen zu dieser Welt möglich ist, dass dieses Monster, dieser Demogorgon oder wie das hieß, aus der Welt in die normale Welt rüber kann und so, das, also das wurde halt nicht erklärt und das war halt auch nicht Fokus der Sache, aber das fällt mir dann schwer, mich darauf einzulassen, weil das halt, wenn so eine Fantasy-Komponente als Hilfsmittel für Handlungen benutzt wird, hier scheppern die Gitarren gleich zu Boden, und dann finde ich, muss die halt komplett solide sein, damit sie nicht einfach nur da ist, um die Handlung zu stützen. Und ja, irgendwie musste auch nicht mehr Backstory vielleicht sein, weil das sollte einfach so wirken, wie es wirkt, keine Ahnung. Aber irgendwie hat das bei mir einen unbefriedigenden Nachgeschmack hinterlassen. Kannst du mir folgen?
Ja, ich kann dir folgen. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Aber, also ich glaube, dass nicht so viel Platz gewesen wäre in den 10 Folgen, das noch groß zu beleuchten. Und B, gibt es ja einfach auch in Filmen und Serien so Sachen, die man halt einfach hinnehmen muss. Ich meine, wenn du den ersten Star Wars gesehen hast, ist da auch die ganze Backstory, ist halt so, oder?
Nö, da wird aber, es wird gesagt, es gibt eine Force, so, und die durchzieht das und manche Leute können das halt kontrollieren, indem die das und das und das machen. Zack, fertig. Und schon hast du so ein bisschen auch irgendwas, was das einschränkt, diese Fantasy-Komponente.
Aber da war halt, es gibt die Upside Downward. Zack, fertig.
Ja, aber sie ist irgendwie nicht, die hat keinen, es gibt keinen Rahmen, der definiert, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und
naja, aber so exakt wird es im ersten Star Wars doch auch nicht erklärt, was mit der Force möglich ist und was nicht möglich ist.
Nein, ich weiß, was du meinst.
Also es sind halt einfach so Rahmenbedingungen für eine Story, die halt einfach gegeben sind, wie so ein Text bei einer Textaufgabe in Mathe. Und die muss man halt so hinnehmen und da ist die Story drumherum gestrickt. Also ich kann verstehen, dass du gerne mehr Backstory gehabt hättest, aber ich finde, das ist kein, nicht unbedingt ein Negativpunkt.
Ist es auch nicht, war es für mich schon. Und ich glaube, ich kann es nicht so richtig in Worte fassen, warum das auch unterschiedlich, also warum ich das zum Beispiel anders empfunden habe als andere, keine Ahnung, Fantasy-Sachen. Es war ja nicht Fantasy, aber halt so Sachen mit übernatürlichen Komponenten, die irgendwie da auch ähnlich mit umgehen. Aber ich erinnere mich, ich habe mal ein Buch gelesen von, oh, wie heißt denn der? Der Typ, der in dieser, ach, in so einer Sekte ist und der,
Tom Cruise.
Nein. Enders Game geschrieben hat.
Ja, ja.
Wie heißt denn der? Weiß irgendwas mit Scott mit Nachnamen? Ist auch egal. Der hat ein Buch geschrieben, wie man Fantasy und Science Fiction schreibt. Und das ist halt ein Sachbuch. Und da geht es darum, in mehreren Kapiteln auch, wie du so einen Hintergrundstory schaffst, die also irgendwie ein stimmiges Konstrukt ist. Und du musst das nicht mal dem Leser genau erklären, aber du musst deine ganze Handlung in diesem stimmigen Rahmen ablaufen lassen. Und dieser Rahmen muss es auch einschränken. Keine Ahnung, Magie muss irgendwie eine Energie hernehmen, die irgendwie begrenzt sein muss, weil sonst hast du keinen, sonst gibt es keinen Grund, dass nicht immer noch ein stärkerer Magier da sein könnte oder was weiß ich. Also du musst irgendwie, das muss alles ja, in so einem stimmigen Konstrukt sein. Und ich kann nicht genau sagen, warum ich das diesmal so empfunden habe, aber ich hatte das Gefühl, dass mir nicht klar war, was möglich ist und was nicht möglich ist in dieser Welt. Das heißt, es hätte eigentlich jede Sekunde. Also ich fand es schon gut, dass Elle immer Nasenbluten bekommen hat, wenn sie irgendwas gemacht hat, weil das gezeigt hat, dass irgendwie, dass ihr die Energie wegzieht, wenn sie diese telekinetischen Sachen macht. Aber wieso die überhaupt herausgefunden haben, dass Kinder das machen können? Oder war sie jetzt die Einzige, die das konnte? Hätte jedes Kind das gekonnt, was in dieser Klinik war? Oder nicht? Also was, das war mir irgendwie einfach, das fehlte mir. Das fehlte mir, ja. Philipp.
Vielleicht kommt das ja noch in Staffel 2. Würdest du dir die angucken in Hoffnung, dass da mehr
erklärt wird? Ja, auf jeden Fall. Also ja, das klingt jetzt auch alles negativer, glaube ich, als ich es meine. Das ist einfach nur, weil ich immer noch in diesem Gedankenprozess drin bin, herauszufinden, warum es mir halt nicht 100% gefallen hat. Also es war schon eine sehr gute Serie. Ich habe es gerne geguckt und trotzdem hat es mich anscheinend ja nicht so gepackt, dass ich das sofort in 3 Nächten durchgeguckt habe. Die letzten 2 Folgen lagen halt echt jetzt, 1,5 Wochen da. Ich bin halt nicht dazu gekommen, aber ich hätte natürlich auch einfach mal weniger schlafen können und die Folgen gucken können, wenn ich es super spannend gefunden hätte. Das Ende fand ich nochmal ziemlich cool, wo ich auch jetzt nicht weiß, warum das Ende so war, wie es war. Aber mal gucken, was kommt.
Ich finde das ein bisschen gerusht irgendwie am Ende alles.
Ja, da kamen dann ganz viele Szenen hintereinander.
Wo sie dann irgendwie in das Haus gehen und dann so eine Bärenfalle aufstellen und irgendwie versuchen, das Monster zu erschlagen mit einer Axt. Und das war so zusammen MacGyvert quasi. Und dann die anderen sind da in der anderen Welt und finden den Jungen. Und das war irgendwie so viel auf einmal. Aber ansonsten, also ich habe ja auch einen langen Blogpost darüber geschrieben, weil ich mir nicht sicher war, wie ich es fand.
Oh, und den müsste ich mal lesen.
Ja, also da klang auch mehr negativ, als ich es fand, weil ich fand es schon unterhalten. Ich habe es ja auch ungefähr in 2 Tagen geguckt. Und jetzt so im Nachhinein reift es in meinem Kopf natürlich und wird langsam durch die rosa-rote Brille betrachtet. Und mittlerweile freue ich mich tatsächlich auf die 2. Staffel, was ich vor 4 Wochen noch nicht gesagt hätte, als ich es zu Ende geguckt habe.
Okay.
Ich
vielleicht muss es bei mir auch noch reifen.
Ich finde halt ab und zu mal Bilder von den Schauspielern auch auf Reddit und die sind ja alle ganz knuffig, die Kinder da. Und sie, der Dicke da, der macht ganz, da gibt es ganz lustige Fotos auf Reddit mit irgendwelchen Fanaktionen und so, glaube ich. Und das ist irgendwie so sympathisch, wenn die Welt drumherum, die gar nicht, also die Welt der Schauspieler einfach, das macht mir auch irgendwie Spaß. Ein gutes Marketing für die Serie.
Ja.
Also habe ich auf jeden Fall Lust dran, die weiterzusehen.
Okay.
Und dann wird vielleicht auch die Serie wieder ganz gut.
Ja. Ja, werde ich auch weitergucken. Aber vielleicht muss es auch bei mir einfach noch reifen, ein bisschen Patina ansetzen.
Ja, aber wenn du vielleicht selber einfach mal in diese andere Welt reist und diesem Monster begegnest, vielleicht erscheint das auch alles logischer.
Ich will dem Monster nicht begegnen. Also ich muss sagen, dass es ist, zum Ende hin war das kein Problem mehr, aber am Anfang hatte ich ziemlich Schiss. Aber ich bin halt auch einfach ein Schisser, vor allem was sowas angeht.
Ja, ich so schreckhaft. Ich hatte am Anfang auch Angst, dass es halt voll die Horrorsendung ist, aber es gibt am Anfang 1-2 Szenen, wo man sich erschreckt, aber ansonsten...
Ja, genau. Aber die haben mich so geprimed darauf, dass ich ab sofort Schiss haben muss, glaube ich. Und deswegen hatte ich dann mehr Angst davor. Vielleicht habe ich auch deswegen so lange das Herrenhaus gezögert, weil ich Angst hatte. Aber dann am Ende, dann hat man das Monster halt dauernd gesehen und dann
ja, lief
das
in der Wohnung rum. Ja, und das war so schlechtes CG immer. Und dann,
ja. Obwohl ich auch immer noch nicht weiß... Genau, das weiß ich auch nicht. Also das Monster war in dieser Upside Down und die Upside Down war ja gespielt, also wie die normale Welt, nur in
ein bisschen hässlich, Moos.
Also in dreckig.
Ja.
Und mit irgendwie so CGI-Schnee, der immer so ganz langsam runtergefallen ist. Und dann, wenn das aber von der Welt in die andere übergewandert ist, wie auch immer das gemacht hat, dann ist es nicht, also es hat quasi nicht mit dem Finger geschnipst und war dann in einer anderen Welt, sondern es war dann in einer anderen Welt, aber immer hinter irgendeiner Wand. Und durch die Wand musste es sich dann durchgraben. Das habe ich auch nicht verstanden, wenn das... Naja, aber lassen wir's.
Ja. Aber ja, das ist halt der dramatische Effekt, ne?
Ja, ist natürlich spannender, als wenn das plötzlich Puff macht und da steht so ein Monster, was eigentlich aussieht wie so eine graue, fleischfressende Pflanze eigentlich.
Wie fandst du das D&D-Spiel? Bist du professioneller D&D-Spieler?
Noch nicht, beziehungsweise nicht mehr, aber es hat mir, also das ist auf jeden Fall eine Nachfolge davon, dass ich mich auch ein bisschen jetzt wieder auf die kälteren Monate freue und auch Lust habe, mal wieder Dungeons & Dragons zu spielen.
Habe ich absolut gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe da nur diese Eindrücke aus amerikanischen TV-Serien, in denen das stattfindet und mehr weiß ich darüber eigentlich überhaupt nicht.
Ja, ich habe das, wir haben immer noch eine Partie laufen von, keine Ahnung, dem Winter von 2012 oder so, vermute ich, mit Rolf, Timo, Nina und ich, glaube ich, weiß nicht, ob noch wer dabei war. Ich habe ein Character Sheet auch noch zu Hause liegen. Und ich weiß nicht, ob wir das nochmal fortführen oder ob wir dann nochmal was Neues starten. Aber ich habe eigentlich Lust. Vor allem jetzt, wo Pablo bei mir in der Gegend wohnt, dann kann man ja mal den.
Ich habe auch noch nie so ein Computerspiel gespielt, das auf D&D basiert. Also Baldur's Gate oder sowas, Neverwinter Nights.
Ich auch nicht.
Habe ich mir alles. Also ich mochte zwar immer so RPGs, wo man auch viel einstellen konnte und viele Charakterpunkte vergeben konnte.
Habe ich gehasst.
Aber so, damit konnte ich mich noch nie anfreunden. Das war immer viel zu, weiß ich nicht, kleinteilig.
Ja, ich war immer viel zu sehr der Casual Gamer, als dass mich, die Spiele haben mich immer, hatte ich mir immer abgerockt. Also, dann mal fängst du das an, was hatte ich denn hier? Allein schon Morrowind oder so.
Ja, nee, wie hieß aber das ist ja gar nicht D&D.
Nein, aber es ist Skyrim? Auch ein Rollenspiel. Ja, wie hieß denn das vor Skyrim?
Morrowind? Oblivion, ja.
Ja, das hatte ich mal bei irgendeiner Hardware-Komponente, die ich damals gekauft hatte, war das dabei. Hätte ich mir selbst nie geholt. Aber dann habe ich es mal ausprobiert. Ja, und dann hänge ich da erstmal eine Dreiviertelstunde lang in diesem Gesichtskonfigurator. Da hatte ich natürlich überhaupt gar keine Lust.
Dachte, dass das am meisten Spaß macht.
Nein. Ja, aber vielleicht, wenn du, also für mich glaube ich eher, wenn ich eine Beziehung zu meinem Charakter schon aufgebaut habe. Also,
und dann noch das Gesicht ändern.
Ja, aber ich habe, also weiß ich vorher nicht, wie ich aussehen will, wenn ich noch gar nicht weiß, was ich machen will.
Ich muss ja Monster erst töten.
Ja, genau. Ich glaube, ich muss erstmal ein bisschen töten so und dann habe ich das Gefühl, oh, das macht Spaß. Jetzt will ich mir irgendwie ja, den Charakter designen.
Ja, kannst du vielleicht mal für Skyrim 2 vorschlagen, dass man erstmal ein bisschen spielt, bevor man.
Ja. So wie bei, keine Ahnung. Ja, wie bei Shootern. Du siehst den Charakter halt nicht, aber so nach und nach werden die Waffen dicker. Und so, das war eher so meine Dramaturgie in Spielen.
Na gut. Ja, das ist ein schönes Schlusswort.
Ja.
Ja. Ich glaube, wir waren gar nicht so verschlafen, wie wir uns angefühlt haben am Anfang.
Das überlassen wir dem geneigten Zuhörer. Ich werde jetzt nach Hause gehen und werde schlafen. Es ist spät. Und dann werde ich noch ein bisschen vom Weltraum träumen, glaube ich.
Ja, ich gehe auch gleich schlafen und ja. Ich hoffe, die neue OSWIF.de Seite ist schon released, wenn ihr das hört. Schaut doch mal auf OSWIF.de, ob es anders aussieht als sonst. Und ich hoffe, die Feed-Umstellung hat geklappt. Wobei ich glaube, ich den Feed vielleicht noch auf Soundcloud lasse, bis da das nächste Mal Geld abgeht und mache dann erst die Umstellung oder so.
Ja, ich bin gespannt, ob das diesmal klappt mit dem Umzug. Aber schon mal jetzt an dieser Stelle vielen Dank, Philipp. Ich habe nämlich nichts gemacht an der Seite. Design ist von Hanna, der Code von Philipp.
Ja.
Und
es war anstrengender als erwartet. Irgendwie, ich habe das ja, ich habe glaube ich das mal schon erzählt, ich habe so mal einmal so 3 Stunden investiert und dann hier nochmal eine halbe Stunde, da nochmal eine halbe Stunde, da nochmal eine halbe Stunde, sehr viele halbe Stunden.
Ja.
Aber jetzt sind wir glaube ich an einem Zeitpunkt, wo wir es launchen können.
Cool, wenn du jetzt noch Hilfe brauchst, sag Bescheid.
Ja, den About-Text.
Ja, ich schreibe den About-Text, gut. Und ich hatte ja die glorreiche Idee, noch einen Download-Button neben
dir. Ja, den habe ich eigentlich auch schon eingefügt, aber vielleicht noch nicht hochgeladen.
Sehr gut. Ich bin hier nur der Projektmanager, der dir neue Tasks erstellt und du setzt das um. Sehr gut.
Ja, wobei ich nicht weiß, ob in der aktuellen Welt ein Download-MP3-Button noch wirklich genutzt wird. Aber wir können ja Google Analytics drauflegen und gucken, ob den jemand nutzt.
Ja. Ja.
Ja. Schönes Wochenende euch. Grüßt alle, die euch wohlgesonnen sind.
Zum Beispiel uns. Tschüss.